Musik, 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 der Lauschplausch mit Micky Mitzki-Schiller und Stefan Übelacker.
Musik, 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 so der Name des Podcasts eures Vertrauens. Und wir freuen uns unbändig auf diese neue, unsere vierte Folge inzwischen mit euch. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meine Wenigkeit, Stefan Übelacker und den lieben
Micky Schiller. Hallo, ich grüße euch.
Das Thema dieser Sendung ist der Deutschrock der 80er Jahre.
Ja, sagst du was?
Ein schweres Stück Brot, was wir aber gerne mit euch bespeicheln und durchkauen möchten in dieser Sendung. Und zuerst die Frage, Micky, auch an dich gerichtet. Wie würdest du denn Deutschrock definieren?
Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, weil ich würde es, nein, andersrum. Ich habe es in den 80ern ganz anders bewertet, als ich es heute bewerten würde. Das heißt, es hat sich im Laufe der Zeit in meiner Rezeption verändert. In den 80ern war Deutschrock im Prinzip in dem Lager, aus dem ich stammte, nämlich das Punkrock-Lager, war das der Feind, das Böse, das Schlechte, das allzu Deutsche. Und es war nicht nur für mich der Feind, es war auch für alle, die amerikanische Rockmusik mochten oder englische Rockmusik der Feind, weil Deutsche können das ja nicht, so wie deutscher Film. Es geht nicht, das kann nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das war das Schubladendenken der damaligen Zeit. Man musste in seiner Schublade bleiben, sonst war das Verrat. Es ist natürlich Quatsch gewesen. Wir haben alle deutlich jenseits dieser Schubladen Musik gehört. Und dementsprechend habe ich auch viel Deutschrock gehört und auch gerne gehört. Ich habe es nur nicht direkt jedem auf die Nase gebunden, würde ich sagen.
Es gibt ja so zwei Definitionsarten. Entweder man fasst alles, was quasi in deutscher Sprache vorgetragen ist, sozusagen, unter diesem Claim oder diesem Motto Deutschrock, wohl, dass das Thema Rock vielleicht auch nur einen geringen Anteil in der Musik hat, die da vorgetragen ist.
Ja, verstehe.
Oder man sagt halt einfach, es ist Rockmusik mit deutschen, und du hast es schon gerade erwähnt, meist sehr ernsten, sozialkritischen Texten, wo der Spaß relativ wenig vorhanden ist.
Ja, lustigerweise müsste man ja als Gegenbeispiel die Band Trio unbedingt unter Deutschrock zählen aus heutiger Sicht, denn in der NDW hatten die eigentlich nichts verloren, das war nicht der Geist.
Aber so richtig Deutschrock würde man sie auch nicht in Verbindung bringen.
Weil dieses Wort eben eine ganz eigene Dynamik bekommen hat im Laufe der Zeit.
Genau, und wenn man nämlich an Deutschrock denkt, dann denkt man an Klaus Lage, Kunze, Westernhagen, Grönemeyer, Münchner Freiheit, die wir alle heute hier nicht behandeln werden.
Ist das so?
Weil es natürlich zu naheliegend wäre.
Das heißt, ich habe mir alle Maffei-Witze auch umsonst ausgedacht?
Abwarten.
Gut.
Weil es so naheliegend wäre und B, ihr diese ganzen Lieder alle kennt von diesen Bands und vor allem die einschlägigen Sachen, die man damit in Verbindung bringt. Und weil wir diese Künstler vielleicht auch noch in weiteren Episoden besonders featuren wollen und deswegen zu dieser Zeit jetzt nicht drauf eingehen. Aber natürlich, das sind die Granden des Deutschrocks. Aber ich möchte noch weiter zurückgehen, denn wo kommt der Deutschrock denn überhaupt her? Wir reden ja vom Deutschrock in dieser Sendung über die 80er vor allem. Und wo kommt das Ganze eigentlich her? Und ich möchte mal sagen, angefangen hat das Ganze so in den 60er Jahren mit der Studentenbewegung, sexuelle Befreiung und so weiter halt, wo auf einmal Leute ihre deutsche Identität auch im sogenannten Krautrock angefangen haben unterzubringen. Amondyl, die Vorläufer von Kraftwerk, Ken und so weiter halt, um die wichtigsten Vertreter mal sozusagen zu nennen. Damals noch unter dem Begriff Krautrock. Kraut, ne? Die Bezeichnung der Deutschen von den englischen oder amerikanischen Besatzungskräften, the Crowds.
So wurden wir genannt, ja.
Daher kam dieser Begriff. Und das ging natürlich dann, ich sag mal, zu den Grand Seigneurs des Deutschrocks. Denn irgendwann, wo es dann angefangen hat, dass auf einmal Künstler in Erscheinung traten, die der deutschen Musik ein völlig neues Klangbild, eine neue Klangfarbe gegeben haben. Natürlich Udo Lindenberg. Oder natürlich Rio Reiser mit den Tonsteine Scherben, wo es auf einmal cool war, deutschsprachige Musik zu hören und wo man auch gemerkt hat, tatsächlich kann man sich das auch anhören, ohne dass es eben gleich nach Wilhelm Busch klingt.
Es war ja auch authentisch, in einem Maß, das man sonst nicht unbedingt in der Musik hatte.
Interessanterweise war ja Lindenberg wirklich einer der Vorreiter schlechthin für den gesamten Deutschrock der 80er, aber tatsächlich in den 80er Jahren gar nicht so prägend. Das heißt, er hat zwar vielleicht noch Sachen so wie Sonderzug nach Pankow oder Horizont, weil das sind so die bekanntesten Stücke aus den 80ern, aber sein Stern war dann da schon ziemlich ein bisschen am Untergehen, möchte ich mal sagen halt. Und er war zwar immer präsent, aber die großen Hits und die hatten, glaube ich, andere in den 80ern, möchte ich mal behaupten.
Ja, Lindenberg war eher ein 70er-Phänomen, das sehe ich auch
70er
so.
Und kam dann natürlich viel, viel später dann nochmal, da kommen wir vielleicht mal eine extra Folge zu einem gewissen Revival und Kultstatus.
Ja, in der Tat spannend, wie er sich immer wieder neu erfinden konnte, ohne sich selbst untreu zu werden.
Über die ganzen Grands des Deutschrocks möchte ich hier relativ wenig verlieren halt. Aber ich möchte auf einen zuerst eingehen, den wir auch als erstes Soundbeispiel quasi in unseren Shownotes mitpacken werden. Nämlich einen Mann aus Kölle. Wir reden nicht von Wolfgang Diedecken. Nein, wir reden von Wolf Mahn.
Ach lustig, den hatte ich auch auf der Liste.
Wir reden von Wolf Mahn und vom Clown, der den Blues hat.
Ja, und bei der Gelegenheit erkläre ich nochmal ganz kurz die Spielregeln für unseren Podcast. Ihr werdet gleich einen Jingle hören. Und wann immer dieses Jingle erklingt, bedeutet das für euch, dass ihr bitte in die Shownotes guckt und dort den entsprechenden Song nachhört, über den wir dann in Folge sprechen werden.
Viel Spaß beim Hören und gleich gehen wir noch drauf ein.
Ich muss gestehen, ich habe zu Wolf Mahn ein relativ gespaltenes Verhältnis. Ich mag den Song gerne. Ich mag auch Fieber total gerne.
Die ganze Platte ist cool, muss man eigentlich sagen.
Ja, das ist ein guter Songwriter gewesen. Das auf jeden Fall. Und er ist ja auch musikalisch recht authentisch. Mein Problem beginnt mit Wolf Mahn, wenn ich ihn sehe. Aus irgendwelchen Gründen fand ich den immer ein bisschen aufgesetzt. Da kann er nichts für und ich will ihm da auch keinen Vorwurf draus drehen. Und ist ihm auch scheißegal, was ich über ihn denke. Aber ich fand den immer so ein bisschen... Ja, weiß auch nicht genau. Doch, ich kann es, glaube ich, doch benennen. Ich hatte immer den Eindruck, er war sehr eingenommen von sich und wusste, was er kann als Songwriter und wollte das dann eben auch selbst auf die Bühne bringen. Er ist erst selbst sehr spät auf die Idee gekommen, unter eigenem Namen aufzutreten, wenn ich mich nicht irre.
Das kann sein, da habe ich jetzt nicht genauer recherchiert. Das Video, was wir in den Shownotes verlinkt haben, zeigt ihn bei einem Auftritt beim Rockpalast und da ist auch mal vielleicht mal ein wichtiger Aspekt, tatsächlich nämlich haben viele Deutschrockstars der 80er dort ihre Sternstunde, auch ihre Geburtsstunde, sage ich mal, erlebt mit diesen Rockpalastnächten oder Rocknächten oder auch Rockpop im Konzert und diese ganzen Formate, die es kann, also Leute wie Bab, Wolfmann, Westernhagen, die waren alle in diesen Sendungen vertreten und sind dann nochmal einem breiteren Publikum bekannt geworden. Waren vielleicht da auch nur Support-Acts an diesem Abend für größere Stars.
Ja, die Nina Hagen Band nicht zu vergessen. Ja. Daraus ist ja später Spliff, wollte ich beinahe sagen. Ist dann ja später Spliff hervorgegangen. Und
da kommen wir noch zu.
Ach, großartig, freue ich mich drauf. Dann will ich nicht vorgreifen.
Genau, also das war, wie gesagt, sicherlich noch ein wichtiges Format, um diese Leute hier sozusagen zu featuren und in den gewissen Stardom entsprechend zu heben. Du hast es gerade vorhin auch schon erwähnt mit Trio und der NDW.
Ja.
Die hat natürlich da auch reingehauen in diese Kerbe. Wie gesagt, wir haben es erwähnt, Lindenberg, Tonsteine, Scherben, Ende der 70er auf die Bildfläche getreten. Dann kam der Punk in England und kam auch nach Deutschland.
Ja.
Punk und New Wave und war tatsächlich der Auslöser für die eigentliche neue deutsche Welle, nämlich der Begriff neue deutsche Welle, den wir heute mit Verbindung bringen, war nämlich gar nicht so am Anfang, sondern wir reden dann von Bands wie den Fehlfarben, wir reden von Duff, der Plan und so weiter.
Ja, das war im Gegensatz zu Ixis Knutschfleck oder Markus Gib Gas, ich will Spaß, existenzialistische Musik,
genau,
die tatsächlich etwas aussagen wollte, experimentelle Musik. Das hatte nichts mit dem Pop-schlageresken NDW-Zeug zu tun.
Genau, und diese Musik wurde eben tatsächlich von der Industrie komplett vergewaltigt und überrumpelt.
Ja, und bekam eine ordentliche Haube obendrauf. Das ist jetzt alles NDW.
Genau, wir klatschen da mal sozusagen alles rein. Und dieser Deutschrock aus den 80ern, den wir mit den bekannten Interpreten gerade schon aufgezählt hat, wollte auch dazu sich klar abgrenzen halt zu diesem Thema, weil das war ja alles
Kindergarten
und Kindermelodien.
Ja.
Und dann kam eben dieser Sozialarbeiterrock, möchte ich mal sagen, auf die Tagesfläche.
Ja, das war so ein bisschen Spaß gegen Ernst. Und daher rührte sicherlich auch viel Vorurteil aus der Punkszene.
Mit Sicherheit. Und was auch auffällig war, dass auf einmal eine gewisse Regionalität auch Einzug hielt in die Rockmusikszene. Und auf einmal war es in seine Herkunft zu glorifizieren.
Ja, hörbar zu machen.
Hörbar zu machen. Und ein Beispiel, was ich hier mitgebracht habe in die Sendung, steht dafür für mich exemplarisch, von einer Region nicht unweit von hier, von der wir uns befinden, nämlich, wir hören jetzt das Stück Sauerland von der Band Zoff.
Och, kenne ich nicht. Hau raus. Ja, das ist spannend. Das ist ja fast ein Kai Hawaii, der uns da ansingt. Und das beim Musikkonvoi. Ein Musikformat, das ich total liebe und jedem von euch draußen nur ans Herz legen kann. Schaut mal auf YouTube nach Musikkonvoi. Wenn ihr denkt, wir stottern uns hier was zurecht, nee, das konnte der Musikkonvoi wesentlich unprofessioneller. Viel Spaß dabei.
Und ich möchte mal sagen, jetzt unter unserem neuen Bundeskanzler wird das vielleicht auch die neue Nationalhymne werden, vielleicht.
Freue ich mich ja riesig drauf. Wobei ich es tatsächlich geil finde. Also das ist ja progressive, frisch klingende Musik, die Dinge textualisiert, die bis dahin ganz gewiss nicht besprochen worden sind. Und das finde ich immer wichtiger als das 4-millionste Lied über Herzschmerz, Liebe, Hiebe, bla bla bla.
Zoff waren damit nicht alleine. Ich möchte auch mal so Bands wie die Rottgau Monotones erwähnen, Alarm, die Hesse komme.
So sehr liebe, ja, großartig. Ei Gude Wie, fantastische
zum Band. Beispiel. Oder natürlich hier in der Region besonders beheimatet, Bab.
Ja, kommen wir nicht drum herum.
Ich habe mich auch jetzt für ein Lied von Bab entschieden, nämlich nicht dem wohl bekanntesten, was natürlich auch in den 80ern geboren worden ist, also verdammt lang her, sondern ich habe mich für das Stück erzählt, weil Bab auch immer einen sehr starken lokalen Bezug hatten zu ihren Themen. Sowohl deutschlandweit auch Themen aufgegriffen haben, aber halt auch immer auch lokale Begebenheiten und Geschehnisse bewertet und kommentiert haben. Also vor allem natürlich Sänger und Texter Wolfgang Niedecken.
Übrigens eine Eigenart, die auch eine andere kölsche Mundrockband auszeichnet, nämlich die Blackfoes. Und wenn ich es nur kurz zwischen Tür und Angel erwähnen dürfte, zwischen Salzgebäck und Bier, ist mein Lieblings-Bab-Album.
Das Stück, was wir in die Playlist aufgenommen haben, ist eins tatsächlich meiner Lieblingsstücke von Bab und hat den schönen Titel Südstadt, verzähl nix.
Ja, das ist spannend. Ich kenne selbstverständlich Bab. Ich bin mit Bab groß geworden und liebe Bab bis Mitte der 80er. Ich denke, dass Niedecken dann leider nichts mehr zu sagen hatte, was ich sehr, sehr schade finde. Hier hat er sehr, sehr viel zu sagen und trägt das mit entsprechender Werbe vor, was mir sehr, sehr gut gefällt. Die Keyboards haben mich ein bisschen an Ideale erinnert. Ja, ich stehe auf Berlin, wa? Ganz eindeutig. Also ein bisschen NDW-Geist weht hier auch durch die Bab-Komposition, wird dann aber spätestens im Refrain abgefedert durch den Gitarristen, durch Klaus Häuser, Major, der zusammen mit den Rottgau Monotones und vielleicht mit Rocco Klein von der Klaus Lage Band quasi der Gitarrist Deutschlands war.
Bab waren ja, wie gesagt, immer eine sehr politische Band gewesen, ja, die ja eben viel zu gewissen Themen gesagt hat, wo viele mit den Augen gerollt haben.
Ja.
Das ist schon gesagt. Und gleichzeitig auch viel Themen dadurch ein breiteres Forum gegeben haben, dementsprechend. Und sie waren auch immer auf diesen ganzen Bewegungen, die es gerade Anfang der 80er und bis Mitte der 80er hineinkam, also diese Friedensbewegung.
Wovon wir hier in Bonn natürlich ein Lied singen können.
Absolut, da kommen wir jetzt auch gleich noch zu. Und dann natürlich die Anti-Atomkraft-Bewegung, ja, die Abrüstungsbewegung. Ja, also überall da waren Bab präsent, auch mit entsprechenden Liedgut. Und sie waren auch teilweise, waren sie sich auch nicht zu schade, als Backingband sogar zu fungieren, für andere Friedensaktivisten. Und einer, den man vielleicht da nicht zuordnen würde, war der gewisse Josef Beuys. Wir zeichnen diesen Podcast in Bonn auf, wo Beuys auf der Wiese in der Beuler Rheinaue hier in Bonn dieses Lied, was wir jetzt gleich in die Shownotes für euch reingepackt haben, nämlich das wunderbare Stück Sonne statt Regen, vorgetragen hat, in Begleitung von Bab als Backingband dabei. Und er hat auch vorher es gab sogar mal eine Probeaufnahme, bevor es zu diesem Auftritt auf der Beuler Rheinwiese kam, wo eben noch viele andere Interpreten gespielt haben, gab es nämlich auch eine Aufführung dieses Stücks hier im alten Bonner Loch, das vielleicht noch die einen oder anderen hier kennen, die aus dem Hauptbahnhof in Bonn herausgefallen sind damals.
Ich hatte mal eine Couchrockband namens Michael F. und deren Album sollte Wir Kinder vom Bonner Loch heißen. Darf ich ganz kurz ein bisschen insofern reingrätschen, als ich gerade erst ein Interview mit Wolfgang Niedecken zu diesem Thema gesehen habe, der tatsächlich das Thema abgelehnt hat und ziemlich sauer war, als er mitbekommen hat, dass Mitglieder seiner Band bei dieser Boysband mitspielen.
Als Boysband?
So. Und dass dann auch noch Wolf Mahn sich dann dazu gestellt hat, schließt jetzt den Kreis ein wenig für uns.
Wir haben es für euch in die Shownotes gepackt und wir hören es uns jetzt einmal an. Josef Beuys, Sonne statt Reagan.
Ja, so ein bisschen kann man Niedecken verstehen, wenn man sich das Lied anhört. Allerdings war Niedecken der Meinung, dass es wesentlich besser geworden wäre, wenn er denn mitgemacht hätte. Man hatte ihn gefragt, aber eben nur einmal und kein zweites Mal.
Sagen wir so, dass an Joseph Beuys die Gesangsbegabung nicht gerade verloren gegangen ist.
Ja, textlich jetzt auch nicht brillant. Ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Genau. Ich glaube, als bildender Künstler war er weitaus besser als Musiker.
Ja, wobei als beide polarisierend, muss man festhalten.
Das stimmt. Aber über Kunst kann man ja bekanntlich vortrefflich streiten. Aber wie gesagt, Joseph Beuys war in dieser Protestbewegung nicht alleine. Ich erinnere auch an Bands wie die Bots aus Holland zum Beispiel halt auch. Ihr bekanntes Stück, wo Was sollen wir trinken? Was wir heute, glaube ich, so als karnevalistischen Schlager sozusagen oder als Sauflied in Erinnerung haben. Hat aber eigentlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt.
Ja.
Oder in der vorangegangenen Folge, der ja schon angesprochene Hans Hartz mit Die weißen Tauben sind müde. Auch ein sehr bekanntes Stück eines vermeintlichen Friedensaktivisten.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu einem Interpreten, der sich natürlich daran gehangen hat. Er hatte geschrien auf seiner Platte Ich will leben und er hatte sich da mit einem Stück dran beteiligt, an diesen ganzen Emotionen, die aufgekocht sind und es ihm in seiner eigenen Art und Duktus vorgetragen. Wir reden natürlich von Peter Maffay und dem wunderbaren Stück Eiszeit, Here We Go. Berge spucken Lava aus in den silberklaren Mond. Ascheregen fällt auf uns, die Erde hat Milliarden Volt. Und aus der Quelle schießt Glut so hoch bis zum Saturn. Atlantis kommt jetzt hoch, doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut? Eiszeit, Eiszeit, wenn die Meere untergehen und die Erde bricht. Lieber Micky, was will uns der Künstler damit sagen?
Also ich breche auch gleich. Nein. ja, eine gute Frage. Es ist auch die Frage, ob das wieder an seiner Perspektive liegt und er einfach nur eine Lavalampe beschreibt. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht ist es auch einfach nur Respekt vor den Naturgewalten. Oder einfach ein Text, den er 5 Minuten auf eine Serviette gekritzelt hat. So genau werden wir das wohl nie wissen.
Also wenn die Meere untergehen, Micky, und die Erde bricht, dann kommen wir nochmal zusammen und stoßen nochmal an.
Mit dem Surbier.
Ja, der Peter, der Maffay. Wir haben es eben schon gerade eine Formation erwähnt, die quasi den Deutschrock aus den 70ern in die 80er rüber gerettet hat und in beiden Jahrzehnten prägend war, allerdings unter unterschiedlichen Namen und in Zusammenstellungen. Wir reden nämlich von der Band Spliff.
Ja, super.
Angefangen haben sie als Lokomotive Kreuzberg in den 70ern. Dann kamen sie zur Bekanntschaft mit einer gewissen Nina Hagen, die aus der DDR bekanntlich unsanft entfernt worden ist.
Weil sie einen Farbfilm vergessen hatte.
Wahrscheinlich, ja. Das in dem Grau. Was soll auch? Was
das
soll
heute, machen? Du hast dein Smartphone vergessen.
Und haben dann mit ihr zusammen die Nina Hagen Band gegründet. Und eine der wichtigsten deutschsprachigen Platten überhaupt, glaube ich, produziert. Nicht nur eine, folgte noch eine zweite. Aber die Band hielt insgesamt nicht lange.
Ja.
Dann haben sie alleine weitergemacht, jeweils Nina Hagen und eben Spliff. Erst Spliff Radio Show und dann Spliff. Und wurden dann wieder zu einer der prägenden Formationen des Deutschrock und in den 80er Jahren.
Ja, tatsächlich für mich der magische Moment überhaupt dieser Zusammenarbeit ist der Song African Reggae. Was da musikalisch zusammengekommen ist, vorweggenommen wurde, wie viel musikalische Genialität da an jedem Instrument zu hören ist, das ist schlicht atemberaubend und für mich wirklich einer der prägendsten Songs meines Lebens. Ich erinnere mich, dass ich auf der Autobahn hinten auf dem Rücksitz lag, wir waren ja nicht angegurtet damals, und des Nachts dem Lichterspiel zugesehen und dieses Lied gehört habe. Und das hat mich unendlich fasziniert.
Ich denke mal, zu Spliff kommen wir sicherlich nochmal in einer Sondersendung, weil
sehr, sehr gerne.
Das schreit einfach nach mehr. Jo. Deswegen habe ich mich für die Playlist oder die Shownotes und für diese Sendung auch nicht für Spliff entschieden, sie mit in die Sendung zu packen, sondern ich habe mich auf den Schlagzeuger der Band fokussiert. Nämlich auf Herwig Mitteregger.
Gibt es immer mehr?
Es gibt immer mehr und geht immer weiter. Und dieses Stück hören wir jetzt auch. Immer mehr Herbert Mitteregger.
Richtig. Der alte Gröleimer.
Genau. Herwig Mitteregger, immer mehr. Wenn ich ein Manko gebe, was ich einbringen möchte, dann sind es diese hallischen Drums, das war aber so 80er.
Das sind die Simmons-Drums gewesen, richtig. Das war damals Zeitgeist, diese Elektro-Drums zu verwenden, die man auf ganz vielen Aufnahmen noch bis Mitte der 80er hört.
Aber dieser Text und dieser Vortrag und diese Atmosphäre einfach einmalig und eines meiner Lieblingslieder aus dieser Zeit auf jeden Fall.
Das kann ich gut verstehen. Erinnert mich sehr an Rio Reiser. Ja, und damit wäre auch schon ein ganz wichtiger Name gefallen. Ralf Möbius alias Rio Reiser, du hast es eben schon hergeleitet, Sänger der Band Tonsteine Scherben, war in den 80ern das erste Mal solo unterwegs. Und Rio die Erste ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiges Album, an dem ich stark gewachsen bin. Hier sind Songs drauf, man kennt das ja, die man beim ersten Hören erstmal ignoriert hat und die dann später zu sehr, sehr wichtigen Liedern wurden. Ich erinnere an Bei Nacht, was ich fantastisch finde, an Ich leb doch, fantastisches Lied. Selbstverständlich Der König von Deutschland, das textlich wahrscheinlich bessere, Alles Lüge. Fantastische Platte, fantastische Aufnahmen, klang fantastisch. Da gibt es einfach nichts zu meckern. Da merkte man, da will jemand raus aus dem Korsett, das er sich geschnürt hat und hat es mit Bravour bestanden. Rio Reiser, nicht zu Unrecht von Adel Tawil, entsprechend geadelt im Lied Lieder.
Mein Lieblingsstück und auf ewig unerreicht so ein Stück wie Junimond.
Auf jeden Fall. Und da schlägt sich dann auch die Brücke zu Immer mehr, finde ich. Oder Für immer und dich ist vielleicht noch näher dran.
Das stimmt. Und natürlich spielte sich dieser Deutschrock nicht nur im Westen ab. Wir dürfen natürlich auch den östlichen Teil der Republik und die DDR mit ihren Ostrock-Interpreten dabei nicht vergessen.
Das ist mir sehr wichtig. Ich war 1987 mit der Schule in Berlin und da gehörte natürlich dazu, dass man in den Osten gereist ist und es bedeutete Zwangsumtausch. Wir mussten also viel Westgeld 50 tauschen gegen Ostmark, die du nicht losgeworden bist an einem Tag. Es war fast unmöglich. Wir waren super feudal essen, das Ganze kostete dann irgendwie 15 Ostmark und wir saßen auf dem Restgeld rum. Also habe ich mir dort eine Langspielplatte gekauft, die mein Leben nachträglich beeinflusst hat, die ich auch in diese Folge mitnehmen möchte. Und das ist die Band Pankow mit dem Album Aufruhr in den Augen. Das ist ebenfalls, genauso wie das Rio Reiser Album, klanglich perfekt. Es sind unendlich gute Songtexte drin. Ich liebe dieses Album und bin der DDR total dankbar dafür, dass ich Geld umtauschen musste und davon eben unter anderem diese Platte käuflich erworben habe.
Es setzte ja auch damals in Ende der 80er ein, dass sogar westdeutsche Produzenten ostdeutsche Bands dann entsprechend produziert haben, dass man dann also auch da die Grenzen schon ein Stück weit geöffnet hatte, bevor der eigentliche Mauerfall eingesetzt hatte. Und Pankow hast du gerade schon erwähnt, sicherlich in den späten 80ern oder Mitte der 80er, Ende der 80er, einer der wichtigsten Bands halt.
Hast du die damals selbst gehört?
Ich habe sie viel später erst gehört, weil sie gehörten schon so ein Stück weit zu auch zu diesen anderen Bands, die muss man vielleicht den Titel erklären. Die anderen Bands waren einfach Bands, die nicht im offiziellen Medien der DDR Einzug hielten.
Ja.
Und Pankow waren auch, sind da mitgeschwommen und wurden dann aber zu einer der populärsten Bands auch in den DDR tatsächlich später, also wurden auch offiziell dann quasi.
Ich erinnere mich an, ich glaube es war 1987, eine Ärztekonzertserie, bei der die Ärzte das Pankow-Lied Bei Nacht vorgetragen haben. Und so bin ich auf die Band aufmerksam geworden, sonst hätte ich mir die Platte im Osten nicht gekauft.
Ein Anspieltipp für euch, die jetzt auch
mit... Zur Nacht war es, entschuldige.
Ein Anspieltipp für euch, den wir mit in die Shownotes packen, eines meiner Lieblingslieder von Pankow, ist das Stück Langeweile.
Ja, zusammen mit Einsam und Aufruhr in den Augen selbst. Hören wir rein.
Ja, wunderbar. Auch allein diese Strophe, die alten Männer zu oft gehört. Ja, wohl dieses, sehr prophetisch und sehr sehr mutig halt einfach. Und man kann es schwer beschreiben. Ich habe ja auch nur 7 Jahre in der DDR verbracht und davon natürlich die wenigsten bei vollem Bewusstsein. Aber es war einfach dieser Spirit, der war einfach da. Dieses Rumrennen, diese Langeweile, diese Perspektivlosigkeit,
die
kommt hier in diesem Stück unglaublich präsent rüber.
Ja, zumal ich das auch im Westen nachvollziehen konnte. Ich wohnte in Bonn, Bundesstadt ohne nennenswertes Nachtleben, was in den 80ern tatsächlich zutraf. Und das Gefühl ist so gesehen nicht nur ein rein östliches gewesen, was da beschrieben wurde. Das ist eigentlich zeitlos.
Und damit sich der Kreis schließt, empfehlen wir auch die Version von Pankow von dem Ärztestück Hurra, was sich ja wiederum mit dem Mauerfall und mit der Wendezeit befasst. Und da schließt sich dann eigentlich auch nochmal von der anderen Seite der Republik der Kreis, finde ich. Ich wollte aber nicht nur auf Pankow eingehen, sondern natürlich auch andere deutsche Ostrock-Bands kurz erwähnen. Mir fallen da noch Karat ein,
ja,
die mit der Blaue Planet auch eine der wichtigsten Platten des Ostrocks veröffentlicht haben und damit auch sogar, finde ich, auch eine Brücke schlagen zwischen Krautrock
oder
und Deutschrock oder über sieben Brücken, genau. Auch eine ganz tolle Platte, kann man sich heute noch immer noch, finde ich, zeitlos anhören.
Ja, die
Silly müssen wir nennen, mit ihrer Frontfrau Tamara Danz.
Kurz nochmal, um bei Karat zu bleiben, die das höchste Lob bekommen haben, was der Westen aussprechen konnte, in dem Peter Maffay eben über sieben Brücken musst du gehen gecovert hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist egal, aber Imitation ist die höchste Form der Anerkennung.
Als Soundbeispiel habe ich euch noch mit in die Shownotes gegeben, ein Lied von den Pudis. Und zwar das Stück TV-Show. Und das möchte ich euch gerne mal anspielen. Das ist ein sehr skurriles Stück Musik. Und wir hören rein, tut das unbedingt auch. Dieses Stück gehört für mich auf jede gute Party.
Ja, cool. Kenne ich nicht. Hau raus. Von Stereo muss ja gut sein. Meine Fresse, das war Erichs Lampenladen, oder? Das war im Palast der Republik.
Das war im Palast der Republik, ein Kessel Buntes.
Ah, natürlich, klar, der Klassiker.
Aber vielleicht noch besonders zu erwähnen, singen tut das Lied der Schlagzeuger Klaus. Und an den Drums zu sehen, und eigentliche Frontmann und Texter der Band, nämlich Dieter Maschine Birr.
Der Name ist mir natürlich ein Begriff. Ja, mein Gott, wie steif, wie hölzern, wie schlimm NDW ich. Und aus welchem Jahr stammt das, Stefan?
Anfang der 80er tatsächlich.
Also es fällt in die NDW-Zeit.
Ja, ja, genau.
Zeitgeist und ist deutlich
man zu hat auch, hören. Da hast du auch noch einen wichtigen Aspekt angebracht, den wir auch bei all den Interpreten finden, nämlich die Synthis. Unverzichtbar für den Deutschrock der 80er Jahre. Also Klaus Lage, Bab, Kunze, alles nicht vorstellbar ohne Einsatz von Keyboards und Synthesizern.
Ja, ich bin Gitarrist, Percussionist geworden. Ich wollte immer Keyboarder werden. Keyboard fand ich großartig, faszinierend.
Was auch Einzug erhalten hat mit dem Deutschrock oder mit der, sagen wir mal so, mit der auch eine gewisse Weiblichkeit, nämlich Frauenpower.
Na, endlich.
Die da natürlich auch mitvertreten war.
Und die neue Männer gefordert haben.
So sieht es aus. Ne? Also wie du schon gesagt hast, Ina Deta, neue Männer, die das Land brauchte.
Das ist einer der größten Verhörer aller Zeiten für mich. Also ich habe ja schon bei Herbert Grönemeyer immer Afrika, Bochum gehört und mich gefragt, was soll das? Und ich habe das langgezogene jede, ich habe immer verstanden, ich sprühe auf jede Öhrenwand und nie begriffen, was eine Öhrenwand ist. Dabei singt die einfach nur, ich sprühe auf jede Wand. Ich habe lang gebraucht, also genau genommen, bis es das Internet gab, um zu verstehen, was die Frau damals gesungen hat.
Ein starkes Stück und bis heute noch, finde ich. Und natürlich auch Nena, ganz natürlich. Die Bestandteil von beiden war NDW wie Deutschrock, ein bisschen mehr Deutschrock, würde ich sagen, als NDW
ja, mit ihrer Format. So
mit der Nena-Band natürlich im Hintergrund und auch genialen Team um sie herum, sei es jetzt Farhan Krug-Petersen als Keyboarder und
oder Jim Rakete als Manager und Fotograf.
Carlo Karges als Texter, ja unter anderem auch für 99 Luftballons und Gitarrist, leider viel zu früh und
völlig unverdient gestorben.
Gestorben. Oder halt auch natürlich die Produzenten von Spliff, Manne Preker und Reinhold Heil, die dem Ganzen ihren Schliff gegeben haben. Auch
nochmal. Ja, also wirklich großartige Musik. Mein Sohn hört zum Duschen sehr, sehr gerne Leuchtturm und ich verstehe es. Ich mag Fragezeichen total gerne. Irgendwie, irgendwo, irgendwann ist spätestens durch die Fernsehserie Dark nochmal zu neuen Ehren gekommen. Alles großartige Songs. Ich bleib im Bett. War für mich persönlich auch total wichtig.
Ich würde hier noch Rette mich einwerfen.
Ja, super Nummer, ganz genau, fand ich auch großartig.
Und tolle Kraft. Dann hören wir auch kurz auf mit der Nena-Lobhudelei, weil heutzutage gibt es nicht mehr so wirklich viel, was man da
lobhudeln
sollte. Aber ich möchte auch natürlich auch noch kurz, wir haben es eben gerade schon, habe ich so kurz erwähnt, Silly mit Tamara Danz, auch eine starke Frau, wie gesagt, stellvertretend für den Ostrock halt. Leider auch viel zu früh von uns gegangen.
Ja.
Im Westen fällt mir noch eine Frau ein, die auch so ein bisschen so Grenzgängerin war, aber eine unglaubliche Präsenz, Aura und Stimme hat und die ich hier gerne mit in die Shownotes nämlich reinpacke. Juliane Werding mit Stimmen im Wind.
Ja, ich verstehe, was du mit Grenzgängerin meinst. Wir sind hier schon sehr nah am deutschen Schlager geparkt.
Genau, und da waren auch die Grenzen fließend und auch nicht immer so klar zu definieren. Man wusste bei einigen, okay, die sind ganz klar Schlager. Man wusste bei einigen, die sind ganz klar Rock und es gab halt welche in between.
Ja, sowas wie zum Beispiel die Münchner Freiheit mit Ohne Dich.
Zum Beispiel, genau. Ne? Wobei ich sie natürlich im Nachhinein schon mehr Richtung Schlagerecke verorten würde.
Ab 1000 Mal du, ganz sicher.
Und aber 100.000 Mal auch. Und Juliane Werding, halt klar, die Instrumentierung ist sehr schlagermäßig. Der Text aber rum passt gar nicht zu dem deutschen Jubel und Liebe, Herzschmerz sozusagen.
Halt. Was bei ihr ein roter Faden ist, ne? Wenn man an Conny Kramer denkt, wenn man an, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, denkst. Ja. Ich habe echt noch eins mehr reingekriegt, sehr schön.
Und sie war auch eine Interpretin, das war auch so ein Phänomen, so glaube ich im deutschen Schlager der 80er, dass man sich viele bekannte Standards dann auf Deutsch interpretiert hat. Ne? Bekanntes Stück von ihr war dann vielleicht noch Die Nacht voll Schatten.
Richtig, Moonlight Shadow von Michael Field im Original, gesungen von Maggie Riley.
Auch eine wunderbare Version von ihr, finde ich. Tatsächlich kommt das deutsche Original, da finde ich auch mit dem Text sehr gut ran an das Original.
Ja, ist was, was die Welt nicht gebraucht hat, was sie aber auch nicht wehtut. Und das alleine ist ja schon mal eine Qualität.
Wie gesagt, die Grenze zum Schlager war auch fließend. Mir fallen aber auch noch andere Interpreten ein. Ich denke da an den Stefan Waggershausen zum Beispiel.
An einen späten Stefan Remmler.
Richtig, Stefan Remmler. Oder auch, ich denke zum Beispiel an diese Formation, die wir euch in die Shownotes packen und die wir im Nachhinein jetzt gleich besprechen werden und auflösen werden.
Oh, hier ist meine erste Assoziation. Ganz klar Wolfgang Petri. Das klingt nach Wollemusik.
Interessant finde ich ja auch, an, wenn man auf den Text dieses Stückes hört, was das Stück an sich, was ich sehr eingängig finde und wie gesagt, die Instrumentierung sehr schlageresk sozusagen ist, aber das ganze, die ganze Produktion wiederum hat gewisse Rockanleihen mit drin.
Ja, aber, Schlagerrock, ne? Ja, genau. Sehr, sehr merkwürdiges Feld.
Und aber interessant finde ich den Text, wie der Text ein Spiegel seiner Zeit ist.
Ja.
Denn der viel gesagt zitierte dort coolen Kampf, der ihn schlafen schickt. Oder ja, wo er den Grand mit Firmen beim Skat verliert. Ich glaube, das sagen wahrscheinlich heute, das sagt wahrscheinlich auch die wenigsten Leute heute noch irgendwas, was das bedeutet.
Ja, Kuhlenkampf durfte damals die Nachtgedanken sprechen, das letzte vor der Nationalhymne. Und dann gab es etwas, jetzt müsst ihr ganz stark sein, Sendeschluss.
Den haben wir jetzt aber noch nicht bei uns, sondern jetzt kommen wir zu meinem Lieblingslied, deutschsprachigen Lieblingslied der 80er Jahre.
Oh, du legst die Messlatte hoch, ich bin sehr gespannt.
Und, mach keinen Fehler. Was ich mir heute immer noch gern anhöre, das Stück heißt Ich liebe dich von Clowns und Helden.
Ich habe das große Glück, dass ich Carsten Pape persönlich, den Sänger, persönlich kennenlernen durfte. Er hat später mit einer Formation namens Roh gespielt. Und Roh und meine damalige Band Donald Dark waren gemeinsam im Vorprogramm der Band JBO, die wir schon in der ersten Folge, wo es um Songparodien ging, kennenlernen durften.
Ja,
der ist wirklich authentisch. Also der Mann ist so, wie er sich dort darstellt. Das ist ganz, ganz toll.
Das Stück fängt ja an mit dem Satz, wir haben 1986. Später haben ja Fettes Brot gesagt, ja, es ist 1996. Ja. Dann schließt sich wahrscheinlich auch eine Reminiszenz darauf, bei uns der Nordlichter.
Zumal Herr Pape auch aus Hamburger Regionen stammt. Ich weiß jetzt nicht,
ob er genau
Hamburger Jung ist.
Und aber er war auch lange Zeit mit Lotto King Karl verbunden.
Ach nee.
Und hat mit ihnen auch unter anderem dieses wunderbare Stück geschrieben, es macht so ungeheuer Spaß, mit dir zu ficken.
Ach, guck an, ich wäre jetzt gewesen bei Da ist die Tür, was ich großartig finde. Mit Roberto Blanco wohlgemerkt. Also Lotto King Karl ist tatsächlich auch ein Phänomen.
Ich möchte dieses Stück mal als lupenreines One-Hit-Wonder verbuchen, denn ich habe mir vor kurzem mal die Platte dazu angehört, die durchaus verzichtbar ist.
Ist es wahr.
Ja. Aber dieses Stück wird auch ewig in meinem Herzen bleiben mit einer kleinen Anekdote, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte euch. Und zwar war es vor einigen Jahren, dass wir, meine Frau, eine Freundin von uns und ich, auf dem Weg zu einem Kraftklub-Konzert in Hamburg waren. Und irgendwann im Laufe dieser Fahrt, wir sind von Berlin aus gestartet, also circa 4 Stunden unterwegs gewesen, lief in unserer Playlist jenes Stück Ich liebe dich von Clowns und Helden. Und wir haben alle lauthals mitgesungen. Und
ja, wozu? Zu Recht.
Friede, Freude, Eierkuchen. Dann sind wir abends auf dieses Konzert. Und welches Stück covern Kraftklub an diesem Abend?
Geil.
Ich liebe dich von Clowns und Helden. Wunderschön.
Ja.
Wird mir ewig damit in Erinnerung bleiben. Deswegen auch, wie gesagt, die ganzen Emotionen, der Text, diese sind, das ist einfach für mich ein gewisses Lebensgefühl und das strahlt der Song zeitlos bis heute aus.
Ja, und es war ein mutiger Song. Also das muss man sich erstmal trauen, mit der Zeile Ich liebe dich anzutreten. Es ist aber eben auch sehr authentisch dargeboten. Und so habe ich Carsten Pape abgespeichert, was mich jetzt persönlich ein bisschen an Purple Schulz und die neue Heimat und das Lied Sehnsucht erinnert. Das ja auch eine Nummer war, die sehr mutig war mit dem Ich will rausgebrülle.
Ja, ne, ja. Oder auch dieses bekannteste von ihm, ja, verliebte Jungs.
Oh, habe ich das gehasst.
War ja.
Aber Sehnsucht fand ich großartig. Und es gab noch einen Song, der gern vergessen wird. Und den würde ich gern in den Shownotes verlinken, wenn ich darf. Und das ist der Song Snack Snack. Magst du mal reinhören?
Ja. Ja, Purple Schulz, natürlich. Die gehören hier gewissermaßen natürlich auch berechtigterweise mit rein.
Ja, und hier schlägt sich auch wieder die Brücke zu anderen Folgen unseres Podcasts, ganz genau genommen zu den Songparodien, wenn man an die Formation GLS United denkt, die ja im Curtis-Blow-Stil Rappers deutsch gemacht haben. Und wer hat nochmal behauptet, dass die Fanta 4 die erste deutsche Rapband waren?
Man könnte auch, glaube ich, Falco hier, sollte man wahrscheinlich auch nochmal Tribut zollen.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Grande Finale unserer Folge. Da schließen wir mit den Deutschrock Allstars und der Band für Afrika.
Nein, was habe ich dir getan?
Waren wir nicht alle nackt im Wind damals?
Ja, gewesen? Waren wir nicht. Wirklich. Oh, das ist reine Funktionsmusik. Aber all diese Projekte, ne, ob man jetzt an Band 8 oder USA for Africa denkt, die Songs sind doch Katastrophen, wenn wir ehrlich sind. Der gute Wille zählt, weiß ich auch, aber kaufen wollte das niemand. Oder vielleicht kaufen, aber nicht abspielen.
Genau. Vielleicht noch kurz zu dem Lied erwähnt. Es waren, glaube ich, alle dabei, die...
Alle drei.
alle aus der Deutschrock-Szene der 80er Jahre, plus auch noch Leute aus dem Schlagerbereich mit dabei. Und geschrieben hat das Stück Wolfgang Niedecken und Herbert Grönemeyer entsprechend zusammen.
Ja, in maximal 3 Minuten.
Tatsächlich wurde es 2-mal aufgeführt. Einmal für Formel 1, für die damalige Musiksendung und natürlich bei Live Aid damals 1985.
Ja. Oh, das habe ich mit Kassetten alles mitgeschnitten.
Wo man tatsächlich während des laufenden Übertragung auf die Domplatte geschaltet hat nach Köln, wo die Band für Afrika dieses Stück vorgetragen hat. Übrigens ohne Wolfgang Niedecken, denn der war im Urlaub, glaube ich, zu der Zeit.
Richtig so.
Dafür ist ein anderer eingesprungen, der ihn wirklich würdevoll, und das meine ich jetzt völlig unironisch, vertreten hat und der es großartig gemacht hat. Und wir schauen mal rein in diesen Clip, den wir euch reingepackt haben und natürlich auch in die Shownotes. Die Band für Afrika, Nackt im Wind, Live Aid 1985.
Oh Mann, wer wird's sein?
Und bevor wir starten, noch vielleicht eine kleine Empfehlung für euch für einen größeren Spaß bei diesem Video. Es werden nacheinander die einzelnen Interpreten dieses Stückes eingeblendet oder mit der Kamera wird auf sie gegangen. Ihr könnt euch mal selber für euch mitraten, um wen es sich jeweils handeln mag. Und wer gar nicht weiterkommt, kein Tipp, in den Kommentaren unter diesem Video findet sich auch eine Auflösung wieder. Aber ratet doch einfach für euch mal gerne mit, wer singt denn jeweils den jeweiligen Part.
Oh ja, los geht's. Also ich muss sagen, live gefällt mir das schon wesentlich besser als die damalige Aufnahme. Es ist echter Mann, ist näher dran. Es ist ein sehr, sehr spannendes Who's Who der deutschen Musik der damaligen Zeit. Und es war natürlich nicht Jürgen Zeltinger dabei. Es wäre zu gewagt gewesen. Ersetzt wurde Wolfgang Niedecken durch den Fehlfarbensänger, dessen Namen du kennst im Gegensatz zu mir.
Peter Hein.
Richtig.
Großartig auf vertreten. Ich hätte ihn da jetzt auch nie und nimmer mir vorstellen können. Aber offenbar hat auch damals der Zweck die Mittel geheiligt.
Ja, einer der seltenen Momente, wo die Schubladen mal relativ offen lagen und man rüberhüpfen durfte. Eigentlich war Stefan Remmler doch, glaube ich, auch dabei, der jetzt hier nicht vertreten war.
Er war bei der Aufnahme dabei, richtig. Genau.
Ja, für mich persönlich war es lustig, dass das erste Mikrofon, was ich gerade auf der Bühne gesehen habe, ein AKG, ich glaube es hieß D330 war. Das war das erste Mikrofon, das ich mir mit meiner eigenen Händearbeit bei meinem Onkel, der Malermeister ist, verdient habe. Mein erstes echtes professionelles Mikrofon. Klaus Lager haben wir noch gesehen. Du meintest ja, du möchtest nicht auf ihn eingehen, richtig? Möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass für mich die LP Schweißperlen eine sehr, 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 sehr wichtige ist, die ich jedem Menschen, der sich für Deutschrock der 80er interessiert, unbedingt ans Herz legen möchte. Nicht zuletzt, weil Rocco Klein ein großartiger Gitarrist war, der dort noch zu hören ist und ganz grandiose Songs auf dem Album sind. Natürlich 1001 Nacht, Monopoly, Schweißperlen selbst ist ein großartiges Lied. Wieder zu Hause ist ein ganz, ganz tolles Betrachtungslied, was Gesellschaft und dörfliches Leben anbelangt. Super Album, super Anspieltipp von mir an dieser Stelle.
Schließen möchte ich unseren bunten Reigen durch den Deutschrock der 80er mit den, ja, mit dem Sargnagel da drauf.
Den, das klingt gut.
Den die beste Band der Welt aus Berlin auf ihrem Reunionsalbum Die beste Menschengestalt veröffentlicht hat. Es folgt der Titel Deutschrock Girl von Die Ärzte aus Berlin. Und damit sagen ich auf Wiedersehen. Vielen Dank für euer Zuhören und möchtest du auch noch ein paar finale Worte sagen?
Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat immer Spaß gemacht. Lasst uns wissen, was ihr von den Sachen haltet. Schreibt uns, darauf sind wir sehr angewiesen, um es hoffentlich in Zukunft besser zu machen. Vielen lieben Dank.
Ein kleines Postskriptum behalte ich mir noch vor, nämlich: In dem Text heißt es so schön, weil Kunst ist Hund, ein Baby bist, hat dich noch nie ein Mann geküsst. Und wunderbar, dass doch Heinz-Rudolf Kunze viele Jahre später das Stück Deine Schuld von Die Ärzte dann doch noch gecovert hat.
So kann man aufhören. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Musik, Musik, Musik. Der Lauschplausch. Mit Nico, mit Tusche. Und Stefan Übelhack.